HR Info. Das Interview.
Mit Jens Borchers. Ich spreche heute mit Thorsten Schreiber, dem Geschäftsführer der Firma Africa Green Tech, auch wenn es erstmal nicht so klingt, das ist tatsächlich eine Firma aus Hessen. Thorsten Schreiber und seine Mitarbeiter, die tun Folgendes. Sie bringen Menschen mobile Solarkraftwerke. Sie liefern also kleine Anlagen zur Stromerzeugung in Dörfer in Afrika, die bisher nicht ans Stromnetz angeschlossen sind. Diese mobilen Solarkraftwerke werden zu einem erheblichen Teil von Investoren finanziert, die sich Africa Green Tech im Internet sucht oder suchen lässt. Und Africa Green Tech findet offenbar solche Investoren ohne allzu große Mühe. Die Idee, mobile Solarkraftwerke nach Afrika zu bringen und damit auch noch Geld zu verdienen, wir fanden bei HR Info das Interview, das bietet ziemlich viel Gesprächsstoff. Herr Schreiber, ich habe ein Foto von Ihnen gesehen. Dort ist Thorsten Schreiber, so wie jetzt auch, mit einem wallenden Bart zu sehen, umringt von einer Schar begeistert ausschauender Kinder in einem Dorf im westafrikanischen Staat Mali. Erinnern Sie sich noch an die Szene und erinnern Sie sich noch daran, warum die Kinder eigentlich so fröhlich waren?
Ja, an die Szene erinnere ich mich sehr gut. Das war in Murja, unserem Pilotdorf, im Januar 2016. Und in der Szene haben sich die Kinder singend bei meiner Frau und mir bedankt, dass wir der Schule Computer gespendet haben und waren sehr glücklich.
Das ist ja so ein typisches Foto. Der weiße Mann kommt, bringt Wohltaten und die schwarzen Kinder freuen sich. Wie haben Sie sich gefühlt dabei?
Ja, das ist ein interessantes Bild, was mir von außen oft gespiegelt wird. Aber ich selbst sehe mich jetzt nicht in Hautfarben. Ich bin seit vielen Jahren mit meiner Frau verheiratet und wir haben drei Kinder. Der überwiegende Teil unserer Freunde hat eine andere Hautfarbe als ich selbst. Und wenn ich mir dieses Foto angucke, dann sehe ich dort nicht einen weißen und schwarze Kinder, sondern ich sehe einen Mensch, der ein Projekt macht und fröhliche Kinder.
Wenn Sie mit Ihren mobilen Solarkraftanlagen in solche Dörfer kommen, werden Sie immer als Held gefeiert? Oder haben Sie manchmal auch das Gefühl, ja, ich bin hier einer von außen. Ich komme hier in eine gewachsene Struktur und kann mich nicht so ohne weiteres in dieser Struktur orientieren.
Ja, man muss dazu sagen, dass wir nicht einfach in die Dörfer einfallen und haben so eine Anlage im Schlepptau. Da geht ein sehr großer, längerer Prozess vorweg. Wir haben Teams, die die Dörfer besuchen, mit den Ältesten, mit den Dorfchefs, also mit den Autoritäten über das Projekt sprechen, viele, viele Tage in den Dörfern verbringen. Und wenn die Anlage dann kommt, dann sind die Dorfbewohner meistens schon sehr gut vorbereitet.
Was macht Ihre Firma Africa Green Tech da eigentlich? Machen Sie ganz normales Geschäft, den Investoren zum Wohlgefallen? Oder leisten Sie das, was früher Entwicklungshilfe genannt wurde? Was ist es?
Es ist von allem etwas, nur anders gedacht. Also das Kerngeschäft oder das Kernprojekt ist erstmal die Elektrifizierung von ländlichen Regionen in Afrika. Man muss dazu wissen, dass in den Regionen, wo wir aktiv sind, 90% der Menschen keinen Zugang zu Elektrizität haben und Strom eben sozusagen der Türöffner ist für ganz viele andere Anwendungen, an die wir, durch das, dass wir Strom eben gewöhnt sind, gar nicht mehr denken. Für uns ist es eben sehr wichtig, diese Elektrifizierung in dem ländlichen Bereich zu verbinden mit Problemen und Sorgen, die die Menschen vor Ort haben. Also sehr viele, insbesondere junge Menschen, verlassen die Dörfer, gehen in die Großstädte, wo auch Arbeitslosigkeit herrscht. Und wir versuchen eben Grundversorgung herzustellen, sodass sich die Lebensbedingungen in dem Dorf im Rahmen der Tradition verbessern lassen.
Das ist der Entwicklungshilfeteil. Trotzdem, Ihr Unternehmen will ja Geld verdienen. Sie wollen ja ein ganz normales Unternehmen sein, das nicht von Zuschüssen oder öffentlichen Zuwendungen abhängig ist. Wie verdienen Sie Ihr Geld?
Ja, wir verkaufen den Strom und das Wasser an die Dorfbewohner zu fairen Preisen. Und mit diesen Einkommen refinanzieren wir praktisch die Anlagen an die Investoren. Also die Investoren geben uns im Prinzip ein Darlehen, ein verzinstes Darlehen und die Zinsen und den Kapitaldienst leisten wir dann durch das, dass wir den Strom in dem Dorf verkaufen.
Sie machen da einen Teil Entwicklungshilfe. Muss ich daraus schließen, Sie laufen auch Gefahr, die gleichen Fehler zu machen wie viele Entwicklungshelfer vor Ihnen, nämlich da wird eine schicke Anlage hingestellt, die wird eine Zeit lang betrieben mit Hilfe von Experten, dann wird sie dem Dorf übergeben und ein Jahr später funktioniert die Anlage nicht mehr, weil die Leute vor Ort nicht ausreichend Kenntnisse haben oder nicht genug Geld haben, um das Ding wirklich in Schwung zu halten. Sehen Sie dieses Risiko für das, was Sie tun, auch?
Ich habe die Probleme dieser Projekte sehr gut analysiert und daraus sehr viel gelernt. Wir machen das anders. Wir sind nicht so, dass wir die Anlage dorthin bringen und dann wieder verschwinden, sondern wir sind selbst der Betreiber. Das heißt, wir finanzieren die Anlagen in Deutschland, haben dann aber vor Ort ein Tochterunternehmen, was diese Anlagen dann als Betriebsgesellschaft selber betreibt. Das heißt, wir bleiben dauerhaft in dem Dorf präsent als Energie- und Wasserversorger. Und das für viele, viele Jahre, unterstützen dann vor Ort die Menschen durch Ausbildung. Also wir erklären ihnen zum Beispiel Energieeffizienz, dass sie lieber LEDs benutzen sollen als klassische Glühbirnen, weil sie dann abends viel mehr Strom sparen. Das heißt, wir nutzen eigentlich dieses weiße Blatt Papier, um eben viele Fehler, die gemacht wurden, besser zu machen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied zu, sag ich mal, der klassischen Entwicklungshilfe.
Der Strom, den Sie mit diesen mobilen Solaranlagen in die Dörfer bringen, was machen die Leute mit dem Strom? Die betreiben natürlich Radios, die betreiben natürlich Fernseher, die werden ihre Kühlschränke damit betreiben. Können Sie mir ein Beispiel sagen, woraus Sie schließen, das ist für eine wirtschaftliche Entwicklung in einem Dorf die Grundlage eigentlich, dass Strom vorhanden ist?
Ja, auch ein gutes Beispiel für die dörfliche Entwicklung möchte ich nennen mit einer Töpferei, die wir vorher sehr ausführlich besucht haben, bevor wir den Strom gebracht haben und nach dem Strom eben genau beobachtet haben, was ist passiert. In dieser Töpferei arbeiten 9 Frauen. Jede Frau hat ungefähr 10 Menschen, die sie versorgt, also zusammen fast 100 Leute, die von dieser Töpferei unmittelbar leben. Und ohne Strom endet eben der Arbeitstag gegen 17, 18 Uhr. Man muss wissen, das Dorf liegt eben auch in der Saalzone. Wir haben Tagestemperaturen, die in der Sonne durchaus 45 Grad sein können. Das heißt, es ist sehr mühsam zu arbeiten tagsüber. Und ein wesentlicher Aspekt war eben, dass sie abends Licht hatten und konnten abends weiterarbeiten, während es eben kühler war. Das heißt, sie haben ihre Produktivität durch Licht erhöht. Dann haben sie eine Knetmaschine angeschafft und diese Knetmaschine, vorher haben die Frauen das mit den Füßen gemacht, hat die Produktivität erhöht und die 3 dieser 9 Frauen konnten die Töpfe eben in der Hauptstadt in Bamako verkaufen und erzielen dort den dreifachen Preis, als würden sie die Töpfe eben vor Ort verkaufen. Und da sieht man also sehr konkret, dass die Produktivität sich extrem verändert und das Arbeiten leichter wird, sicherer wird und besser wird.
Wie haben Sie, nach welchen Kriterien diese Dörfer ausgesucht?
In Mali ist das so, dass wir uns anfangs auf Dörfer fokussiert haben, die bereits über ein Stromnetz verfügen. Es gab da ein größeres Programm, bei dem viele Dörfer, insgesamt 260, versorgt wurden mit Dieselgeneratoren. Und im Laufe der letzten Jahre ist der Dieselpreis in Mali so angestiegen, dass diese nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnten. Und die Dieselbetreiber haben dann aufgegeben. Und wir haben uns am Anfang jetzt erstmal auf diese Dörfer fokussiert, wo wir den Diesel direkt substituieren.
Sie kommen in ein solches Dorf, was Sie dann ausgesucht haben, nach bestimmten Kriterien, nach einem längeren Prozess. In Mali gibt es Bürokratie, in Mali gibt es Bürgermeister, gewachsene Strukturen in einem Dorf, Entscheidungsstrukturen. Da kommt dann jemand wie Sie von außen und sagt, ich möchte euch jetzt so eine mobile Solarkraftanlage bringen. Wer entscheidet darüber? Wie zugänglich waren die dafür?
Ja, das war natürlich nicht einfach. Gerade am Anfang, die ersten Dörfer, musste ich sehr, sehr viel lernen. Wir haben auch sehr viel Erfahrung mit der allerersten Anlage gemacht, wo wir Fehler gemacht haben.
Was mussten Sie vor allen Dingen lernen?
Vor allen Dingen mussten wir lernen, dass wir unsere, ich sage jetzt mal, deutsche Denke oder europäische Denke nicht anwenden können auf in Bezug zum Beispiel auf Termine. Also ein Beispiel ist, dass man in einem Dorf, bevor man überhaupt sich irgendwie wohin bewegen kann, muss man erstmal vorstellig werden bei dem Dorfchef. Dem macht man seine Aufwartung und dieser Mann ist sehr mächtig. Daran muss man sich erstmal gewöhnen, weil da sitzt vielleicht ein 80-jähriger Mann, manchmal ist er sogar blind. Und der fässt einen an, der will verstehen, wer man ist, warum man hier ist. Und der lebt in einer völlig anderen Welt als man selbst. Und man muss dann sehr viel Geduld aufbringen. Das kann 2 Stunden dauern. Und erst wenn er sozusagen selbst einem die Erlaubnis gibt, dann kann man erst anfangen, seine eigentliche Arbeit zu machen.
Sie hören HR Info, das Interview. Diesmal mit Thorsten Schreiber, einem hessischen Unternehmer, der mobile Solarkraftwerke nach Afrika liefert, in Dörfer, die bisher nicht ans Stromnetz angeschlossen sind. Warum machen Sie das?
So einfach ist die Antwort nicht. Ich bin bevor ich mit dem Projekt angefangen habe, war ich sehr stark im Klimaschutz. Als Klimaschutzaktivist würde ich mich sogar sehen. Ich war mit meinen Kindern demonstrieren und mich treibt das sehr, sehr um, was wir dem Planeten antun, wie wir mit Ressourcen umgehen. Und ich hatte dann 2014 die Chance, eine Einladung des Energieministers anzunehmen und konnte dort ein Dieselkraftwerk besuchen. Ein Kraftwerk mit 20 Megawatt. Da standen von 1958 große MAN-Generatoren. Und ich stand auf diesen Generatoren, die 6 Meter hoch sind und 15 Meter lang. Das hat mich so unheimlich beeindruckt im negativen Sinne, weil diese Generatoren haben 170.000 Liter Diesel pro Tag verfrühstückt, um dann mit einer Effektivität von, na, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 10% und 15% Strom zu erzeugen in einem Land, was mitunter doppelt so viel Sonnenstunden hat wie wir in Deutschland. Und das hat mich so nachhaltig bewegt, dass ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein. Hier musst du was ändern. Das war eigentlich so wie so ein Weckruf.
Haben Sie sich auch die Frage gestellt, warum soll ich das jetzt eigentlich tun? Dafür ist doch eigentlich die Regierung dieses Landes zuständig.
Witzigerweise habe ich mir diese Frage nicht gestellt, weil ich kam ja zu dem Zeitpunkt im Umfeld meiner Familie, meiner Frau und die Menschen, die davon betroffen waren vor Ort, die eben im Umfeld dieses Kraftwerkes leben, was ungefiltert die Abgase da hoch bläst, war das für mich eigentlich gar nicht so die Frage, sondern das waren einfach eher so, die Leute haben gesagt, Thorsten, du kommst aus Deutschland, ihr habt die Technologie, hilf uns einfach, lass uns hier was zusammen aufbauen. Und das war dann für mich eigentlich fast selbstverständlich, dass ich sage, okay, es ist meine Familie hier, sind Freunde von mir, dann kannst du dein Wissen dort einbringen und ziehst das hier hoch.
Das war Ihnen jetzt nicht in die Wiege gelegt. Ich habe mir mal so ein bisschen Ihre berufliche Biografie angeschaut. Da finde ich Stichworte wie, Sie haben als Netzwerker gearbeitet. Sie haben bei eBay Anzüge vertickt. Sie haben versucht, eine eigene Crowdfunding-Plattform aufzubauen. Also so eine Plattform, wo man im Prinzip Investorengelder für bestimmte Projekte einsammelt. Sie wollten dabei helfen, aus dem Rhein-Main-Gebiet ein attraktives Feld für Start-up-Unternehmen zu machen. Wenn ich all diese verschiedenen Sachen so gelesen habe, und ich habe jetzt noch nicht darüber gesprochen, dass Sie auch politisch engagiert waren, könnte man auf die Frage kommen, sind Sie sprunghaft?
Ja, die Frage würde ich kritiklos zulassen. Es ist eine Entwicklung. Ich habe eine Persönlichkeitsentwicklung gemacht, die zum Beispiel gerade diese Textilzeit, die sehr lange ging, das waren fast 10, 12 Jahre, denen ich mich mit Textilien beschäftigt habe, hat sehr stark dazu beigetragen, mein Verständnis von Nachhaltigkeit und Ungerechtigkeit in der Welt zu prägen, weil in der Zeit, als ich aufgehört habe, war dieses schreckliche Unglück in Bangladesch und
das war dieser schreckliche Brand in einer Textilfabrik, in der unter anderem auch für europäische und deutsche Unternehmen produziert wurde.
Genau, und in diesem Kontext wurde eben sehr viel dann auch zum Glück diskutiert, ob jemand, der eben in einer deutschen Einzelhandelskette günstig ein Textilien erwirbt, ob man sich dann dafür interessieren sollte, was die Näherin verdient. Und dann habe ich mich viel mit Jeans beschäftigt, wie viel Wasser verbraucht wird, um so eine Jeans zu färben. Und das hat mir dann im Prinzip die Augen geöffnet. Insofern war das ein ganz wichtiger Teil meines Lebens, in so einer Branche tätig zu sein, um sie dann eben auch hinterfragen zu können.
Aber Sie würden von sich sagen, ich bin ein Unternehmertypus, ich muss etwas unternehmen?
Ja, das auf jeden Fall. Meine erste Firma habe ich mit 13 gegründet, ein Schülerverlag. Ich wollte eigentlich Journalist werden und habe dann eben sehr viel mich mit Gesellschaftsthemen beschäftigt. Bin dann aber im Prinzip durch Familie in verschiedene Branchen gekommen. Also die Textilbranche, das hatte auch einen familiären Hintergrund.
Sind Sie bei Ihren Unternehmungen schon mal richtig gescheitert, richtig vor die Wand gefahren?
Ja, mit dieser eBay-Textilien-Geschichte bin ich gescheitert. Und wir haben das war in der Wirtschaftskrise, ich meine, Sie haben es ja schon erwähnt, wir haben Anzüge verkauft. Wir waren sehr erfolgreich damit und sind dann 2006, 2008 in dieser Phase mit dem Unternehmen auch gescheitert, weil die Nachfrage innerhalb kürzester Zeit, unsere Kunden waren Banker und Versicherungskaufleute, die Nachfrage ist so dramatisch eingebrochen, dass wir das nicht mehr auffangen konnten.
Warum dann Afrika? Sie sind mit einer Malierin verheiratet. War das diese Verbindung oder war es etwas anderes, was Sie nun ausgerechnet auf afrikanische Länder gebracht hat?
Nein, es war genau diese Verbindung. Es war zu der Zeit, als wir gescheitert waren und mein Leben so aus den Fugen geraten ist. Und in der Zeit habe ich meine heutige Frau kennengelernt, in einer Phase, wo ich selber wirtschaftlich und auch mental am Boden war. Und wir sind dann sehr früh nach meinem Scheitern nach Mali geflogen und dort habe ich dann eben gesehen, wie Menschen mit sehr, sehr wenig sehr glücklich sein können und Gastfreundschaft, familiäre Zuneigung, und das hat mich tief beeindruckt, und dann habe ich gemerkt, dass diese ganzen materiellen Dinge eben auch nicht das Entscheidende sind. Davor in der Textilbranche war das ein Leben in einer ganz anderen Welt mit schönen Menschen, immer toll angezogen, immer glitzernd, und als diese ganze Welt dann vorbei war, habe ich sehr viel auch über mein eigenes Leben nachgedacht. Das war auch ein Bruch in meiner eigenen Geschichte.
Sie sind jemand, der etwas unternehmen muss. Das heißt, Sie haben viel Energie. Sie wollen Dinge vorantreiben. Mali ist ein Land, das weiß ich aus eigener Anschauung, in dem die Dinge langsam gehen. Wie kommen Sie damit klar?
Wie komme ich damit klar? Ja, ich bin, wenn ich in Mali bin, versuche ich mich selber runterzufahren. Ich versuche eben, das Tempo der anderen zu akzeptieren. Das gelingt mir nicht immer, ehrlicherweise.
Wann gelingt Ihnen das nicht?
Ja, wenn wir Termine einhalten müssen, wenn Sachen erledigt werden müssen, weil in Deutschland zum Beispiel irgendwas den Container per Spedition aufs Schiff muss und wir brauchen noch irgendein Dokument, was irgendjemand unterschreiben muss, dann werde ich durchaus auch mal ungeduldig. Und dann sagen die immer, ja, das ist die deutsche Seite, die jetzt rauskommt.
Wir haben bei HR Info das Interview ein kleines Ritual, nämlich, dass wir unsere Gäste bitten, immer in eine Box reinzugreifen, wo sie etwas vorfinden, von dem sie vorher nicht wussten, was da drin ist. Wir führen dieses Interview an der Elfenbeinküste in Grand Bassam, weil hier ein wichtiges politisches Gipfeltreffen stattfindet. Darüber reden wir gleich noch. Erstmal würde ich Sie jetzt aber bitten, das Beste, was wir im Hotel finden konnten, war ein Cocktailshaker, dass Sie bitte diesen Cocktailshaker aufmachen und schauen, was Sie dort finden.
Ich finde dort Francs-CFA. 32.000 Francs-CFA, das sind exakt 50 Euro.
Super, schnell umgerechnet. Was bedeutet Ihnen Geld?
Ganz ehrlich, sehr wenig. Aber
drückt sich unternehmerischer Erfolg nicht auch in Geld aus?
Das ist jetzt eine sehr spannende Frage. Wenn man es nach den Kriterien, die wir an der Börse festlegen oder die jeden Tag durch die Börsennachrichten bei der ARD tickern, scheinbar ja. Aber für mich persönlich nicht.
Sie sagen von sich selbst, ich bin ein Social Entrepreneur, ein sozialer Unternehmer. Was heißt das?
Ja, Social Entrepreneurship ist ein neuer Entwurf für Unternehmertum. Er versucht einen scheinbar Spagat zwischen den klassischen NGOs, die wir kennen, also den spendenbasierten Projekten oder Organisationen, und eben dem kapitalverpflichteten Unternehmen. Dabei versucht der Sozialunternehmer, das ist sein Ziel, eine schwarze Null zu erzielen. Das heißt, er muss seine Kosten decken, die er eben braucht, um sein Projekt zu erwirtschaften. Aber der größere Fokus liegt auf dem unternehmerischen Impact, den er erzielt. In unserem Fall eben das, was bei den Menschen vor Ort dann eben ankommt.
Sie sprechen viel mit Investoren. Was sind deren häufigste Bedenken, wenn Sie vielleicht mal eins rausgreifen?
Die größten Bedenken sind Korruption und die Frage, ob die Menschen überhaupt in der Lage sind, sich den Strom zu leisten.
Ich habe Ihnen das Geld auch deshalb in den Cocktailshaker getan, weil ich weiß, dass Sie in Ländern unterwegs sind, in denen Korruption fast schon endemisch ist. Und ich vermute, das muss Ihnen auch schon begegnet sein. Wie gehen Sie damit um?
In der Praxis haben wir mit kommunalen Strukturen zu tun. Das sind Bürgermeister, Dorfchefs. Und die Bürgermeister kommen aus diesen Dörfern und sind sehr verbunden mit den Menschen vor Ort, haben ihre eigene Familie mitunter im Dorfleben und wollen den Nutzen haben. Was wir sehr oft haben, was wir sehr oft vorstellen, was mit Korruption direkt nichts zu tun ist, dass der Bürgermeister sich den politischen Nutzen von dem Projekt, also er behauptet dann, dass er mich sozusagen in Deutschland am Flughafen abgeholt hat und hierher geschafft hat, aber damit können wir ganz gut leben. Also wir haben mit Geldzahlungen an Politiker im Moment überhaupt nichts zu tun. Natürlich gibt es an Schnittstellen wie dem Zoll oder auf der Straße von kleinen Polizisten, das ist diese endemische Korruption, von der Sie gesprochen haben, die begegnet uns natürlich täglich.
Was tun Sie dann? Zahlen Sie?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also wenn ich einer Polizeikontrolle nach 3 Euro gefragt wird, weil meine Scheiben getönt sind, dann bezahlt mein Fahrer in der Regel, ja.
Sie hören HR Info, das Interview, diesmal mit Thorsten Schreiber, einem hessischen Unternehmer, der mobile Solarkraftwerke nach Afrika liefert, in Dörfer, die bisher nicht ans Stromnetz angeschlossen sind und der dabei offensichtlich einiges erlebt. Davon haben wir schon ein bisschen was gehört. Wir führen dieses Interview mit Thorsten Schreiber für HR Info in der Nähe der Stadt Abidjan an der Elfenbeinküste in Westafrika. Das hat einen sehr schlichten Grund. Er war einfach hier und HR Info war zufällig auch gerade hier, weil nämlich ein wichtiges Treffen von Staats- und Regierungschefs sowohl aus der Afrikanischen Union als auch der Europäischen Union stattfindet. Ein Gipfeltreffen, wie man das so oft hat. Thorsten Schreiber, mich würde interessieren, dieser Gipfel hat sich als Thema Investitionen in die Jugend auf die Fahnen geschrieben. Wie klingt das für Sie? Kann dabei etwas für die afrikanische Jugend herauskommen, wenn sich eine solche Truppe von Spitzenpolitikern ein solches Thema setzt?
Ich finde diese Überschrift ein bisschen heuchlerisch. Für mich müsste sie heißen Investitionen in Maßnahmen, die dazu führen, dass wir keine Flüchtlinge mehr haben. Ich weiß es nicht. Also ich bin von diesen politischen Floskeln manchmal ein bisschen angenervt. Ja, ich bin halt mehr so ein Typ, der was macht, als darüber zu reden. Aber natürlich braucht man beides. Man braucht ja auch Rahmenbedingungen.
Ich weiß, dass Sie schon den Präsidenten der Republik Mali getroffen haben. Der hat sich nämlich Ihr Projekt angeguckt. Und es wird kolportiert, er habe in Richtung zu Ihnen gesagt, das ist ein Mann, dem man vertrauen kann. Wie ist es denn umgekehrt? Haben Sie das Gefühl, dass Sie einem afrikanischen Präsidenten, in dem Fall aus Mali, vertrauen können?
Das werden wir jetzt sehen. Also wir werden jetzt ja eine Anleihe ausgeben über 10 Millionen Euro und damit 50 Dörfer finanzieren. Und da brauchen wir durchaus auch den politischen Begleitschutz. Konkret geht es da auch um ein Investitionsschutzabkommen zwischen der Bundesrepublik und der malischen Regierung, die aus den 70er Jahren stammt, hat Walter Scheel unterschrieben noch. Dieses Investitionsschutzabkommen wurde bisher noch nie benutzt. Wir sind jetzt das erste und das einzige Unternehmen, was sich hier engagiert. Und tatsächlich haben wir in dem Kontext jetzt ganz klar mit der malischen Regierung zu tun. Und ich will mal sagen, ich vertraue darauf, dass auch die malische Regierung daran interessiert ist, dass wir dieses Projekt umsetzen.
Bei diesem Gipfeltreffen zwischen Afrikanischer Union und Europäischer Union wird es natürlich wieder um Entwicklungszusammenarbeit gehen und vielleicht auch um Projekte, zumindest aber um Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte. Sie besorgen etwas, was eigentlich die Regierungen der afrikanischen Länder ihren Bürgern zur Verfügung stellen sollten. Trotzdem es diese intensive Entwicklungszusammenarbeit gibt, aus Ihrer Sicht, was läuft da falsch?
Ja, ich glaube, wir haben da systemische Fehler auch in unserer ganzen Wahrnehmung, dass es immer sozusagen um Subventionen gehen muss, um Gaps zu füllen. Ich glaube, das Interesse an den Menschen vor Ort und eben an den Chancen des Kontinents Afrika, die kommen mir da einfach zu kurz. Also wir verpassen hier auch unternehmerisch, und deswegen sind wir ja auch aktiv, sehr viele Chancen. Das ist ein Kontinent, der ja auch einen Markt bietet. Wenn wir 90% Menschen haben, die nicht elektrifiziert sind, dann müssten hier eigentlich viel mehr Energieunternehmen aktiv sein. Wie viel mittelständische, kommunale Energieversorger haben wir in Deutschland? Die haben hunderte von Millionen auf dem Konto und wissen nicht, was sie damit machen sollen.
Wenn Sie das alles so kritisch sehen, was würden Sie persönlich, wenn Sie sich das wünschen dürften, was würden Sie sich von einem solchen europäisch-afrikanischen Gipfeltreffen erwarten? Was müssten die in Gang setzen, damit sich wirklich Dinge bewegen?
Ich glaube, Sie sollten oder die Regierung werden gut beraten, sich eben viel stärker mit jungen Unternehmen, Start-ups, Querdenkern, Leuten zu beschäftigen, die vor Ort Projekte umsetzen. Ich habe auch sehr viele Menschen aus der Entwicklungshilfe in meinen Projekten getroffen, von der Welthungerhilfe, von Ärzte ohne Grenzen, von Leute, die sehr viel Erfahrung in diesen Regionen haben. Und die werden meiner Meinung nach zu wenig gehört, wie man solche Projekte effektiver umsetzen könnte.
Sie gehen jetzt wieder nach Mali. Worauf freuen Sie sich am meisten?
Na, ich freue mich jetzt sehr darauf, wieder eine Anlage aufzubauen. Wir werden in Djolibar unsere neu entwickelte Anlage erstmalig aufbauen. Ich freue mich auf die vielen jungen Männer, die warten, viel zu lernen, zu gucken, wie funktioniert die Technik. Das sind alles sehr technikbegeisterte Menschen. Und auf die Augen, die vielen glücklichen Augen, die Anlage auslöst.
Das war HR Info, das Interview mit dem hessischen Unternehmer Thorsten Schreiber. Den Podcast dieser Sendung finden Sie wie immer im Internet unter hrinforadio.de.